Willkommen zurück im Probeschluck-Podcast, der Wein-Podcast mit Sommelier Raphael. Mit wem trinkst du eigentlich Wein? Hoffentlich den nächsten mit mir. Ich zum Beispiel habe aufgehört, Wein nur zu bestimmten Momenten zu trinken. Es gibt keinen perfekten Moment für einen Wein, aber die perfekten Leute. Jürgen Nobis, Weinhändler und Weinclub-Obmann, ist heute zu Gast und wir philosophieren über Wein und Gesellschaft. Bist du bereit für den Probeschluck? Ich freue mich wieder, endlich da zum Sitzen und wieder eine richtig coole Folge aufzunehmen. Und zwar heute mit einem richtig coolen Gast, wie ich finde, Jürgen Nobis. Und freue mich richtig schon, ein sehr spannendes Thema, mal ein anderes Thema zu beleuchten. Wie geht's da?
Mir geht's gut. Ich bin gerade entspannt. Ich habe gerade Mittag gegessen, ohne einen Wein zu trinken.
Ja.
Und ich habe bemerkt, jetzt steht auch keiner am Tisch, also es bleibt beim Wasser.
Sehr gut. Heute eine trockene Folge, aber kein trockenes Thema. Also ja. Ich finde es ein sehr spannendes Thema und eine sehr spannende Person. Wir haben uns ja doch schon, wann haben wir uns kennengelernt?
Ich glaube, es war voriges Jahr. Du bist mit ein paar interessanten Produkte auf mich zugekommen.
Stimmt.
Und ich habe aufgrund deiner Person auch und aufgrund der Weine entschieden, dass wir was machen.
Ja, cool.
Voriges Jahr war es.
Cool, ja, stimmt. Cool. Ja, was ich da unbedingt nur erzählen wollte, passend ja zum Thema, ich bin erst gestern nämlich mit meinen Eltern zusammengesessen und wir haben ja irgendwie so besprochen, dass wir das Thema Wein und Gesellschaft so ein bisschen besprechen wollen, weil dir das unter anderem ja ein großes Anliegen ist und weil es halt einfach in der Gesellschaft generell, ja, ich meine, Wein und Gesellschaft ist ja einfach ja das Thema, zusammengesessen und haben einen Wein getrunken und ich glaube, hätte es den Wein nicht gegeben, waren vielleicht sogar die Gespräche teilweise anders gewesen. Ja. Es war ein sehr guter Wein, es war Cabernet Sauvignon 2002 aus Chile. Also es war eine sehr coole, gereifte Rothschild-Geschichte, aber das hat schon Spaß gemacht und sicher den Abend auch verschönert. Ja. Oder wie ist das bei dir?
Ist ein schöner Punkt, wo wir anknüpfen können. Ich habe beispielsweise diese Woche noch am Donnerstag eine Weinveranstaltung im Rahmen eines Weinvereins, eines Clubs. Mhm. Und ich sage es immer an der Stelle, ich bin sehr stolz, wir haben eine sehr hohe Frauenquote.
Ja.
Und da haben wir irgendwas richtig gemacht als Weinverein, wenn das nicht nur so männlich dominiert ist, was ja von der Geschichte schon so war. Das muss man ehrlich sagen. Aber zum Thema Gesellschaft, oder man sitzt ja nicht da rund im familiären Kreis, da kann ich gleich direkt einsteigen. Mir fällt auf, dass die heutige Jugend, die 20-, 30-Jährigen, nicht mehr so den Zugang zum Wein haben, als wir vielleicht gehabt haben. Es gibt ein bisschen so dieses Self-Care-Bewusstsein, das gerade sehr dominant ist. Gott sei Dank auch, es geht ja um Gesundheit und um Körper. Aber ein bisschen merke ich, der Zugang zum Wein verändert sich gerade. Mhm. Also vielleicht nicht nur jetzt gerade, sondern das ist immer ein schleichender Prozess. Und das beobachte ich seit ein paar Jahren, dass junge Menschen mit dem Thema anders umgehen.
Ja, da kann ich da auf jeden Fall nur recht geben. Also ich glaube, das sehe ich auch bei meiner Freundschaftsgruppe auch sehr groß, dass da, oder auch in Restaurants, dass Wein einfach mehr als Genussmittel schon wirklich auch, war früher natürlich genauso, aber ich glaube auch so dieses einfach achtelweiß oder so, also es wird halt anders getrunken wie früher, da bin ich mir ziemlich sicher. Ja.
Kann ich einhaken, Wein war früher ein Nahrungsmittel.
Ja.
Das Produkt ist ja immerhin 8000 Jahre alt. Dann ist es irgendwann zum Genussmittel geworden und jetzt wird es teilweise zum Luxusartikel. Mhm. Das fällt mir schon auf. Also es gibt den Teil der Bevölkerung, die das Etikett liebt. Mhm. Und Hauptsache, ich habe den und den Winter zum Präsentieren. Das ist schon in der Gruppe, die sich es leisten können, sehr dominant. Das bleibt auch bei den Jungen interessanterweise. Und es geht schon in Richtung ein bisschen Luxusgut, Luxusartikel. Ich merke, da trennt sich gerade die Spreu vom Weizen. Mhm. Das hat auch vielleicht mit Inflation was zu tun, mit mit Wohlstandsverlust möglicherweise was zu tun, der ganz vorsichtig bemerkbar ist, dass man halt jetzt im Weinviertel noch Weinen sucht unter 10 Euro und doch mehr auf die Qualität vom Produkt schaut und nicht nur mehr aufs Etikett, auf das Coole. Das coole Etikett bleibt sicher ein Thema für eine gewisse Schicht an Menschen. Auch für mich gebe ich zu, ich freue mich, wenn ich was herzeigen kann und ich darf es am Tisch stellen. Das macht immer einen Wow-Effekt. Den sucht man natürlich in der Gesellschaft, keine Frage. Aber immer öfter schaut man sich das Produkt genauer an und macht vielleicht ein Blind-Tasting, wo ich sage, ich stelle ein Flaggschiff auf den Tisch und parallel einen kleinen No-Name und sage es nicht, was wo drin ist. Und dann stelle ich diese berühmte Frage. Ich bin jetzt Gastronom. Mhm. Stellt euch vor, Last Order, was darf ich nachservieren? Links oder rechts? Sehr oft wird da nicht das Flaggschiff gewählt. Mhm. Und das ist für mich doch ein Beweis. Etikette ist was Feines und man hat sich eine Marke erarbeitet. Das ist auch positiv und gut. Aber das Produkt, wenn man das Produkt vergleicht, dann, und da merke ich gerade eine Veränderung. Der Mensch möchte was Günstigeres finden und was ebenbürtig mit dem Flaggschiff dasteht. Mhm. Das bemerke ich gerade.
Vor allem Blindverkostungen, das ist sowieso ein Punkt. Also Blindverkostung mit wem zu machen, da kommst du sowieso immer am Boden der Tatsachen zurück und wirklich, du fokussierst dich rein auf den Geschmack, was taugt man wirklich. Ganz spannend. Also macht man sowieso alle viel zu selten. Du hast aber gesagt, du schenkst die Wein aus. Du wirst wahrscheinlich logischerweise was mit Wein zu tun haben. Ja, ja. Was machst du? Vielleicht, dass die Leute so ein bisschen ein Gespür kriegen, was macht?
Ja. Was macht's da hin? Also ich bin 30 Jahre mit dem Thema Wein konfrontiert, also Leidenschaft. Bei mir ist es Leidenschaft und Job. Und tätig bin an einer Winothek in Melk. Mhm. Also das ist die Wein und Wachau von der Firma Gottwald. Da darf ich mein Hobby ausleben, mein kaufmännisches Talent und mein sensorisches Talent, ja. Und wenn man das verbinden kann, das macht Spaß, das ist in meinem Job der Fall. Und natürlich habe ich viele gute Gespräche. Mhm. Und die führe mit jungen Menschen, weil es mich wirklich interessiert, wo geht die Reise hin? Und ich führe es aber mit alten Weinbeißern, auf das gesagt. Und da merke ich halt Unterschiede, ja. Da merke ich einen Unterschied im Zugang. An der Stelle kann ich was Interessantes sagen vielleicht. Das alte Wirtshaus, das man so kennt in der Nachkriegszeit, das waren sehr maskuline Räume. Ja. Da haben Männer an den Tischen Bier und Wein getrunken und das, eine Frau war eher selten dort. Und erst in den 80er Jahren ist dieses Lifestyle-Thema aufgekommen mit Weinbar. Mhm. Man trinkt einen Wein in moderner Atmosphäre, vielleicht in einer Winothek oder in einer Bar. Und dann erst sind Frauen ins Spiel gekommen, in Wahrheit. Das war bis dorthin sehr, sehr männlich dominiertes Thema.
Mhm. Wie war das früher? Weil wenn man jetzt denkt, 60% von den österreichischen Weinen werden ja doch in der Gastronomie getrunken. Wie war das früher? Hat man da überhaupt einen Wein zu Hause gehabt? Oder wenn ich jetzt an mich denke, in meinem Weinkeller sind ja doch verschiedenste Weine,
wie die Verteilung passiert ist, das weiß ich zu wenig. Ich glaube aber schon, dass das sehr, sehr viel im Wirtshaus passiert ist.
Ja.
Und eins kann man schon sagen, es hat sich ja das Trinkverhalten dramatisch verändert. Wir haben jetzt in Österreich ein Pro-Kopf-Verbrauch circa von 30 plus minus Liter pro Kopf und Jahr pro Person. Das war übrigens im Vergleich in Europa, die Nummer 1 ist Portugal.
Ja.
Da haben wir ungefähr das Doppelte. Ja. 60 Liter. Aber.
Auch schon gesunken.
Ist genau. Und es sinkt tendenziell.
Ja.
Das sinkt. Und spannend ist jetzt zu sagen, und ich habe mich da ein bisschen beschäftigt im Vorfeld, im Mittelalter, da war der Wein nicht für alle zugänglich. Mhm. Aber diejenigen Teile der Bevölkerung, die einen Zugang zu Wein gehabt haben, und dort war Wein ja eher ein Ersatz für Wasser teilweise aufgrund der Verunreinigung mit Bakterien, Keimen, da war es ja gesünder, Wein zu trinken, da war schon der Durchschnittsverbrauch bei einem Liter pro Tag, also mehr von 360 Liter pro Kopf und Jahr. Mhm. Und das war dann auch noch zum Beispiel im 1730, da habe ich mir eine Zahl herausgesucht, da waren es 160 Liter pro Kopf und Jahr. Und das ist schon spannend. Und das ist jetzt zusammengeschrumpft auf 30. Mhm. Also der Konsum sinkt. Das hat vielleicht damit zu tun, dass, also ich führe es darauf zurück, dass dieses Self-Care-Thema, der Fokus auf die eigene Gesundheit, dass das gewaltig steckt.
Ja, absolut. Ich hätte nicht geglaubt, dass ich heute auch eine Geschichte erzählen kann, aber da weiß ich nämlich was, das hat mir mal wer erzählt, warum das auch das zustande gekommen ist, diese 750 Milliliter. Du hast jetzt gesagt, dass man bis zu einem Liter teilweise gekriegt hat, wirklich so pro Tag. Und das finde ich nämlich urspannend, warum das genau eigentlich die Menge ist in einer Flasche. Und zwar soll das anscheinend zu Napoleon-Zeiten noch gewesen sein, wo einfach das die Tagesration eine Bouteille war, was man im Krieg gekriegt hat, damit man nicht zu betrunken ist, dass man im Krieg dann nichts mehr anführen kann, aber schon noch genug, damit man motiviert in den Krieg reingeht. Also das war eine sehr spannende Anekdote.
Da kann ich direkt anknüpfen drauf, weil in Frankreich beispielsweise 1956 war in Schulen, das ist witzigerweise ist das einmal reingepoppt über WhatsApp, ich habe es dann schon geprüft, Fake oder Fakt, und das sind Fakten. 1956 ist in Frankreichs Schulen Wein an Kinder angeboten worden. Und zwar war es wirklich erlaubt oder sogar gewünscht, ein halber Liter Wein pro Kind, das war Usus. Bis man drauf gekommen ist, naja, es gibt doch Konzentrationsschwächen, und man hat dann damit aufgehört.
Okay.
Aber es war wirklich, also Wein wurde an Kinder angeboten, und da habe ich noch ganz eine witzige Geschichte, dieser tägliche Weingenuss im 16. Jahrhundert, da kann ich ein bisschen was sogar vorlesen aus einem Baustein hier. Da war in Wien, war es selbstverständlich im Bürgerspital beispielsweise 1666, jetzt zitiere ich wortwörtlich, die Beamten am Tisch des Spitalmeisters erhielten Offizierswein. Der Arzt täglich 3,5 Liter, der Pfarrer 2,8 Liter, der Kaplan 2,1 Liter und alle übrigen Spitalinsassen 1,4 Liter pro Tag. Also das war Usus, das war normal. Und das ist ja witzig. Ich sehe es bis heute. Die Top-Kunden sozusagen von mir, und wir haben Online-Geschäft und wir haben einen Präsenzhandel. Also mit Ärzten und Priestern ist man schon ganz gut dabei. Das ist tatsächlich bis heute so. Ja. Ich würde es jetzt nicht, es sollte doch kein Klischee bedient werden, aber es ist Fakt.
Okay, spannend.
Es ist wirklich so, ja.
Ja, und dann soll noch einmal einer sagen, dass dieser einfach Abgang vom Konsum halt einfach auch nicht stattfindet. Das ist ja ganz logisch, ja, dass halt einfach weniger getrunken wird wie früher. Wann hast denn du mit Wein probieren oder trinken angefangen?
Ja, bei mir ist es so, meine Eltern haben immer schon Affinität gehabt zur Wachau, durch die geografische Nähe. Und ich war sehr viel damals schon mit, als Kind auch in der Wachau. Und ich habe beobachtet, dass Wein ein euphorisierendes Getränk ist, wo offensichtlich die Erwachsenen Spaß kriegen und geschmeckt muss auch haben. Also von dort her hat man es einmal miterlebt.
Ja.
Das Thema war positiv besetzt in meiner Familie, weil es mit Spaß verbunden war, mit Ausflügen. Ich selber habe Erfahrungen gesammelt mit 25, so aufwärts.
Was dann, aber in der Zeit wahrscheinlich schon relativ früh noch war, oder?
Ja, freilich, weil alle meine Freunde haben Bier getrunken.
Ja.
Und ich Wein. Und witzigerweise war mein erster Zugang zum Wein war Bordeaux. Also tatsächlich Bordeaux, nicht die Wachau, nicht Weißwein, sondern es war Rotwein, wo ich zum ersten Mal das richtige Glas gekriegt habe am Tisch. Dann war das eine rosa Beirut schnitten, also das war genial. Und dann ist der Bordeaux in das große Glas reingekommen und ich bin vom Riechen nicht mehr rausgekommen. Es hat mich fasziniert, diese Vielfalt an Aromen, diese Gerüche, und ich war immer schon Nasenfetischist. Ich habe als Kind meine Nasen überall dabei gehabt, ein frisches Schulbuch, ich habe es aufgeklappt, reingerochen, mir hat jeder Geruch fasziniert und ich hab meine Nasen aus dem Glas nicht mehr ausgebracht. Und das war für mich so ein einschneidendes Erlebnis, dass ich gesagt habe, okay, da muss noch mehr geben als Bordeaux, und habe dann angefangen im Prinzip zu schnuppern, zu schauen, und heute bin ich beim Weißwein in der Wachau gelandet.
Sehr
spannend. Das war die Geschichte und ja, ich bin froh drüber. Ich mache das jetzt 30 Jahre mit Leidenschaft und der Körper spielt mit.
Sehr gut. Sehr gut. Das ist ja nicht selbstverständlich.
Nicht selbstverständlich. Man muss lachen dazu, weil so wie immer im Leben, die Dosis macht das Gift. Also Wein ist natürlich, da braucht man nicht diskutieren, das, was die positiven Inhaltsstoffe sind, die sind im Traubensaft auch drinnen. Aber das, was schon Wein kann, und das weiß man seit 8000 Jahren, das ist doch eine, es enthemmt, es macht gesellig, es macht Freude, alles im richtigen Maß, in der Dosis, aber bis dorthin sind die Griechen auf die Idee gekommen, die Ägypter und viele Völker haben durchaus das Symposium zum Beispiel. Dieses berühmte griechische Symposium, das kommt, das ist nichts anderes als eine Saufgelage gewesen.
Mhm. Ich finde es ja spannend, weil ja sehr viel Geschäfte ja im Weinkund, also mit Wein einfach entstehen, oder muss ja nicht Wein sein, aber generell so Wein, Bier, aber schon fokussiert Wein, einfach da ganz viel passiert geschäftlich. Also vor allem im asiatischen Raum, da ist ja ganz üblich, dass wenn man jetzt da ein Geschäft oder was abgewickelt hat, dass man dann feiert, dass man dann Wein trinkt. In Asien muss ja unbedingt Bordeaux sein.
Ja.
Oder zumindest rot, weil es einfach von der Farbe her weiß ja eher in die Richtung Beerdigung geht. Aber ganz, ganz, ganz spannend, was.
Ich sage immer, ich habe so Standardsprüche natürlich im Laufe der Jahre, wenn man mit den Touristen ein bisschen plaudert über das Thema Wein, dann erzählt man halt so die Standardgeschichten. Ich sage immer dazu, so mit einem zwinkenden Auge, Österreich wäre heute noch nicht frei, wenn nicht damals der damalige Bundespräsident, der Figl, gewusst hat, wo er hingeht mit den Leuten, ja, nachzuverhandeln. Und dort ist ja die Dürnsteiner Flohachsen getrunken worden. Und zu der Zeit war auch der Polsdorfer Saurüssel beispielsweise. Das war ein Kultwein aus dieser Zeit. Und es hat schon was Gesellschaftliches gehabt. Ja, man hat, wie du richtig gesagt hast, man hat einen Abschluss gefeiert. Viele Beziehungen würde es nicht geben, wenn nicht Wein geflossen wäre.
Wahrscheinlich, ja.
Bin ich mir ganz sicher.
Ja, sicher.
Und naja, von diesem Symposium der Griechen her, man sagt ja auch, durch diese Gespräche mit Weingenuss hat sich Demokratie entwickelt.
Mhm.
Also man hat die Überlegung gehabt, na, es ist gescheiter, eine Mehrheit zu finden, als sozusagen einer, der sagt, was Sache ist. Aber ich habe da was Witziges mit. Ich muss zum Thema Symposium, weil es mich so fasziniert hat, ich zitiere da jetzt wieder was, weil es einfach lustig ist.
Ja,
es ist lustig, das sich anzuhören. Und zwar das griechische Symposium, ein Beisammensein in geselliger Runde mit Gespräch und Kurzweil beim Trinkgelage. Für dieses gesellschaftliche Ereignis hat dem klassischen Haushalt ein eigenes Zimmer reserviert. Das sogenannte Andron. Man wählte auch einen Vorsitzenden des Gelages, den Symposiumarch. Er legte die Größe der Trinkgefäße fest, konnte Straftrinken anordnen und sorgte für gesellige Unterhaltung und Abwechslung. Und aus diesem Symposium, das haben wir die Römer übernommen. Die Griechen waren vorher dran in Wein. Noch davor die Ägypter. Die Römer haben da unglaublich viel übernommen. Und wir wissen die weitere Geschichte. Ja. Also ohne Wein hätte es meiner Meinung nach, ich will jetzt das Produkt nicht so glorifizieren, aber das ist seit 8000 Jahren glorifiziert und mystifiziert, das Produkt Wein. Und ich sage jetzt an der Stelle, es gibt kein einziges anderes Genussmittel, Nahrungsmittel. Ich kenne gar keinen Artikel, der dem eigenen Götter gewidmet wurden.
Mhm.
Also die Griechenland haben den Dionysos gehabt und die Römer den Bacchus.
Mhm.
Und das waren Weingüter, da hat man Feste gefeiert zu deren Ehren und so weiter. Und wenn du jetzt nachdenkst, wie viele Produkte fallen da nur ein, wo es eigene Götter dafür gibt, mir fällt keins ein.
Nein. Ich muss ja dazu sagen, also generell, ich empfehle ja immer das Thema Wein als perfektes Smalltalk. Also wenn man jetzt da, keine Ahnung, ja, das erste Date, eine Geschäftsbeziehung und Gesprächsstoff ist gerade irgendwie schlecht. Also auf den Wein zurückzukommen, über den Wein zu philosophieren, reden, was in der Weinwelt gerade passiert. Wir haben vor dem Podcast nur kurz gesprochen, was gerade passiert. Ist ja einer der spannendsten Themen und es gibt immer genug zu erzählen. Also das ist ja das Coole, weil einfach in der Weinwelt so viel los ist und man erstens nie alles wissen kann und immer wieder was Neues entdecken kann. Und ich glaube, das macht einfach das Weinthema so spannend. Ja. Also das ist das.
Wein ist ein perfektes Smalltalk-Thema. Eben, ja. Wie du gesagt hast, die Vielfalt macht es aus. Mhm. Und in der Regel ist es so, dort wo Wein wächst, ist meistens auch eine schöne Urlaubsdestination. Mhm. Weil was liebt Wein? Eine Nähe zu Wasser, eine Abkühlung in den Nächten und ein gutes Essen, mhm, und Sonnenstunden. Das ist ja das, was wir Menschen auch lieben. Mhm. Also dort, wo sich Wein wohlfühlt, fühlt sich der Mensch in der Regel auch wohl. Und jetzt hast du nicht nur das Thema, das Produkt Wein am Tisch, sondern du hast dann automatisch das Essen dabei, du hast den letzten Urlaub dabei, du sprichst plötzlich über Geografie und schlussendlich dann teilweise über Politik. Also, mhm, Wein ist ein Starter für fast jedes gute Gespräch, meiner Meinung nach. Und naja, er hat auch in der Kirche Einzug gefunden.
Ja, der Wein. Das stimmt, sehr groß. Ich lache jetzt deswegen, weil ich habe natürlich vor dem Gebäude, wo wir jetzt den Podcast aufnehmen, natürlich auch segnen lassen und der Pfarrer war auch da. Oh. Und das war eigentlich ziemlich spannend, weil in der Rede vom Pfarrer auch darum gegangen ist, dass ja die Kirche ja auch sehr viel zu tun hat mit Wein und dass er das spannend findet, dass er das dann da segnen darf, die Eröffnung. Und ich habe dann so ein Schmäh während der Rede dann noch reingesagt, übrigens müssen wir dann da eh nach der Eröffnung nochmal über das Thema sprechen, bezüglich Lieferung.
Okay.
Genau.
Naja, das ist wirklich, die Kirche hat, also das Christentum in der hebräischen Bibel, ist ja schon dieser wunderbare Satz drinnen, im Wein wird gleichsam das wunderbare Zusammenwirken von Gott und Mensch sichtbar. Und wir sehen bis heute, wo Wein wird eingesetzt bei jedem Gottesdienst in Wahrheit. Ne? Das ist der Hauptakt, mhm, sogar. Und naja, wenn so ein Produkt dorthin schafft, das ist schon ein bisschen, das ist schon ein gutes Looping passiert, hätte man gesagt.
Ja, das stimmt, das stimmt. Ich würde wieder gern zu dem zurückkommen, wo du gesagt hast, auch mit der Geografie, weil das habe ich so spannend gefunden, weil ich zum Beispiel finde einen guten Sommelier, was macht das aus, also was macht ihn aus, weil viel hat ja einfach nur mit einem Grundverständnis zu tun, wie schmecken die Weine und also wieso schmecken die Weine so, wie sie schmecken, ja, da sollte man Ahnung haben von, was macht die Sonne, was machen Flüsse, der Boden für einen Einfluss, und wenn man das einmal weiß, da muss man eigentlich ja nur wissen, wie schaut es in einer Region aus, was gibt es da für Flüsse, wie warm ist es da, damit man dann auch ungefähr sich vorstellen kann, wie werden die Weine dort schmecken. Ja. Und das hat ja sehr viel mit Geografie zu tun und ich muss sagen, in der Schulzeit hat mich das Fach nicht interessiert, aber mittlerweile ist es sehr wichtig, nicht wegzudenken.
Terroir, ja, ist im Prinzip ist alles. Das, wie sich ein Wein entwickeln kann ja nur kommen vom Boden. Das Wasser braucht er von dort. Und die Bodenbeschaffenheit macht dann unglaublich viel aus. Und von der Luft. Also sprich, das, was die Sonne hergibt. Und das, was Tag und Nacht Unterschiede sind. Also im Prinzip, Wein kann nichts anderes sein als ein Zusammenwirken von Naturphänomenen. Mhm. Und das zeigt sich halt in Wein besonders schön. Weil natürlich, vor 8000 Jahren sind die Menschen draufgekommen, dass man aus diesem Produkt, dass man das zum Gären bringen kann, oder eigentlich ist zufällig passiert. Und beim Genuss von dieser Sache hat man dann diese euphorisierende Wirkung festgestellt, die ja auch noch da ist. Ne?
Ja.
Das hat es zugleich beflügelt und mich fasziniert schon, und das ist wirklich ein wunderschönes Smalltalk-Thema, mich fasziniert Geografie und Wein auch unglaublich, weil ich glaube 10, 12 Weinbaugebiete gibt es weltweit, wo das gesamte Weinbaugebiet als Weltkulturerbe definiert ist. Mhm. Das sind immer traumhaft schöne Gegenden. Mhm. Also Wein wächst dort, wo alles passt.
Mhm.
Und wenn man dort Zeit verbringen darf und wenn man dort Bodenbeschaffenheit dann anschaut sich und Sonnenstunden, sozusagen, wenn man den Wein versucht zu zerlegen, warum er ist, wie er ist, das ist hochphilosophisch, ja.
Das macht Spaß. Das stimmt. Weil du Alkohol und die Wirkung angesprochen hast, glaubst du, dass ja auch gesellschaftlich das überhaupt so ein Thema werden könnte oder würde, wenn Wein entalkoholisiert wenn es wirklich Wein, dasselbe Produkt, nur halt ohne dem Alkohol wäre? Also jetzt nicht Traubensaft, sondern im Endeffekt
Ich beobachte natürlich diesen Trend, dass man ein vergorenes Produkt in einem zweiten Schritt entalkoholisiert. Mhm. Ich bin selber jetzt kein Freund davon. Es ist einfach energieraubende Prozesse, die nicht notwendig sind. Es gibt so viele Produkte, die von Haus aus keinen Alkohol in sich haben. Aber grundsätzlich glaube ich schon, und das sieht man in der Menschheit auch, das ist ein gesellschaftliches Phänomen. Der Mensch sucht seit eh und je Methoden und Mittel, um sein Gehirn sozusagen abzulenken. Das ist halt mit Coca-Blättern passiert, das ist mit Fliegenpilzen passiert, das ist halt mit Alkohol passiert, das passiert mit allen möglichen Pflanzen, die so wachsen. In der richtigen Dosis macht es ein bisschen beschwingt, wie auch immer. Ich glaube, wenn jetzt beim Wein der Trend kommt, weniger Alkohol oder gar keiner mehr, dann wird woanders das gesucht. Also ich glaube nicht, dass der Mensch plötzlich ein Wesen wird, das dieses euphorisierende Gefühl nicht mehr sucht. Das glaube ich nicht.
Also du meinst zum Beispiel einfach, so wie man es jetzt ja gerade in Deutschland sieht, mit der Legalisierung von anderen Produkten.
Genau. Irgendwo holt es sich ein Spaß, dann ist es halt was anderes. Mhm. Jedem das Seine. Ich finde es im Wein. Der Wein macht die Musik. Und das ist auch so ein Thema. Mhm. Wein und Musik. Unglaublich faszinierend. Ich habe so ein kleines privates Kellerstüberl und wir versuchen immer wieder zum Wein sozusagen eine passende Musik zu finden.
Okay.
Das Thema gibt es eh schon, wird dort und da schon probiert. Es ist, natürlich gibt es kein Gesetz dafür und das, jeder macht es, wie er glaubt, aber es macht Spaß. Mhm. Es macht Spaß, darüber zu philosophieren.
Mhm. Kennst du die Weine vom größten Weingut Österreichs, von der Domain Baumgartner, da sind ja auch manche Weine mit Musik sogar irgendwie beschallt, damit sie anders, also während der Reifung oder während der Weinproduktion in den Tanks, werden die mit irgendwelchen Tönen von klassischer Musik oder so, glaube ich, bestrahlt. Was ich auch spannend finde, und dann wird empfohlen, da, dass man zum den Wein dann die Musik hört.
Ich halte was davon. Es ist bewiesen, dass Wasserkristalle, und Wein ist auch Flüssigkeit, besteht ja zu 85% aus Wasser, dass sich das ausrichtet nach Musik oder nach anderen Einflüssen. Also das ist ja bewiesen, dass das so ist. Und da sind wir ja schon ganz stark jetzt in der Biodynamie drinnen und im Demeter-Gedanken, wo der Winzer, ich finde das, ich rede so gern drüber, weil ich es schön finde irgendwo. Es macht einen Unterschied, hat man mal zu wie eine Winzerin gesagt, ob sie auf das Holzfass mit einem Kreidestift draufschreibt, ich liebe dich oder ich hasse dich. Anscheinend macht es mein Wein was. Und ich könnte mir vorstellen, dass das mit der Musik genauso ist. Bei der Musik hat man es bewiesen, dass es so ist, dass eine Schwingung was macht mit einem anderen Produkt. Ob der Kreidestift am Holzfass das auch macht, weiß ich nicht. Bewiesen ist es nicht, aber es ist eine schöne Idee.
Wahrscheinlich ist ja der ganze Gedanke dahinter, dass man dann, man kann mir vorstellen, wenn man dann jeden Tag Ich hasse dich lesen würde, man anders mit dem Wein umgehen würde, als wenn man jeden Tag Ich liebe dich lässt.
Yeah.
Also das kann ich mir auch vorstellen, dass wir uns dann anders natürlich auch verhalten. Deswegen ist es ja immer sehr wichtig, nur guten Wein zum Trinken, weil sonst wären auch die Gespräche, glaube ich, nicht so gut, oder?
Das ist, genau so ist es. Wein soll ja Freude machen. Und der Körper zeigt es einem eh, wenn es genug ist. Mhm. Also man braucht nur ein bisschen auf den eigenen Körper aufpassen. Es gibt immer einen Moment, wo man sagt, naja, jetzt passt es eigentlich. Ne? Mhm. Aber dann, meistens ist es halt so, dann sagt man, na gut, eins brauchen wir noch drauf. Und irgendwann kippt es, das wissen wir alle. Aber wie gesagt, ich habe es vorhin schon erwähnt, die Dosis macht das Gift. Wein ist ein wunderbares Mittel für Geselligkeit, für Gespräche, als Essensbegleitung. Der Missbrauch ist nie ideal, bei gar nichts im Leben.
Mhm, das stimmt. Wir haben ja vorher schon gesagt, dass überall da, wo es guten Wein gibt, ja immer was Gutes zum Essen gibt. Ich habe das einmal wo gehört, dass Wein ja fast schon nicht dazu erschaffen ist, ja, aber halt auch, dass Wein immer so produziert worden ist, auch, dass es auch zum Essen aus der Region passt. Also wenn man mal denkt, das ist ja fast schon Also ich finde es fast schon spukend, ja, wenn man denkt, dass die Weine zum Beispiel aus der Loire einfach wahnsinnig gut zufälligerweise auch passen zu Meeresfrüchte, Fisch, was in der Region halt typisch ist, dass der Bordeaux einfach sehr gut zu die Kühe, zu die Rinder passen aus der Region, dass ja der Barolo Barbaresco zum Trüffel einfach wahnsinnig gut passt. Also es ist ja fast schon so spukend, wie wenn man schon wirklich das so gemacht hätte, dass es auch zum guten Essen auch fast dazu passt, oder?
Persönliche Meinung jetzt, ich glaube nicht, dass das gemacht wurde, dass das zu den regionalen Produkten passt. Mhm. Ich glaube, dass es einfach so ist. Das, was dort lebt, an Tieren, das, was dort wächst, und der Wein wächst auch. Also das, was sich in einem Umfeld gemeinsam begibt, das passt halt zusammen. Mhm. Weil es so ist. Das ist, glaube ich, ein Naturgesetz, dass ich trinke nie geharzten Wein beispielsweise. Mhm. Ich mag das nicht. Wenn ich in Griechenland bin und ich sitze in der richtigen Taverne und ich kriege die Souvlaki richtig gewürzt, nach dem zweiten Achtel schmeckt mir der geharzte Rätsener. Daheim schmeckt er mir nicht.
Ja, das ist überall so. Also wenn ich daran denke, also wie der Toskana-Wein in der Toskana schmeckt, ist natürlich ganz anders, wie wenn du daheim aufmachst. Also
das ist auch so ein Thema, was ich mit vielen Kunden habe, die Gespräche, diese Urlaubseinkäufe beim Wein, man weiß das selbst, man ist in einer anderen Stimmung, vieles andere fließt ein, das Wetter, der Partner, mit dem man isst, das, was man erlebt hat, kurz davor und so weiter, der Wein schmeckt anders.
Deswegen machst du so viel Verkostung in der Wachau, oder?
Richtig. Ja, aber in der Wachau bin ich auf Nummer sicher gegangen und habe mir in jeder Phase des Lebens angeschaut. Es passt immer.
Sehr gut. Sehr gut. Also trinkt es mir aber Wachauer Wein. Übrigens, wer die Folge noch nicht gehört hat, ich habe ja mit die Kalmuck-Jungs aus Melk auch über Wachau eine Folge gemacht. Also sollte jetzt mit Wachauer Weinen noch nicht so vertraut sein, kennst du auch gerne mal reinhören.
Das gefällt mir.
Das ist eine sehr spannendes Thema, Wachauer Weine.
Wachau ist meine Westentasche. Die Gegend haben wir wirklich genau angeschaut. Ich kenne dort jeden Winkel mittlerweile, ich kenne die Leute. Hm. Und das ist auch schön. Also ich sage einmal, die Handschrift des Winzers, natürlich hat man halt, wenn es ein Hightech-Produkt geworden. Ja, du hast halt so viele Möglichkeiten im Keller zu tun. Aber nichtsdestotrotz, der Wein trägt meistens eine Handschrift. Und das hat unglaublich viel mit dem Winzer zu tun. Wie der zum Produkt steht, wie der im Garten umgeht, wie der im Keller umgeht. Dass es heutig ist, ist klar. Und dennoch erkennt man eine Handschrift. Und das ist faszinierend. Wenn man wirklich sagen kann, die Handschrift vom Winzer, die ist erkennbar. Und es gibt Leute, und da sage ich jetzt keinen Namen, aber ich kenne jemanden, der ist so hochsensibel, dass er sagt, der die Weine gut kennt, die Jahrgänge gut kennt, und der sagt mir, in dem Jahr ist der Winzer nicht gut gegangen, Silic. Das schmeckt dem Wein.
Okay.
Also das ist auch spooky, aber es wird es vielleicht geben.
Und das schmeckst du dann?
Ich schmeck's nicht.
Du schmeckst, aber ich bin kannst du das nachvollziehen, das kann, was die Person sagt?
Möglich.
Okay.
Natürlich, wenn dem Winzer irgendwas blockt, das ganze Jahr, egal was es ist, dass der vielleicht die Freude am Job das Jahr nicht so hat oder mit irgendwas kämpft, was ihn belastet, dass der vielleicht das Feingefühl nicht hat bei dem einen oder anderen Schritt, das wird schon sein, ja. Das ist nachvollziehbar. Mhm. Und wenn das dann jemand merkt, das ist hohe Sensorik, ja.
Mhm. Ja, sicher. Ich meine, das ist natürlich auch Thema, was man, glaube ich, was viele Leute nicht verstehen, weil sie sich einfach nicht mit dem nur auseinandergesetzt haben. Aber mal spannend, das so ein bisschen mal zu beleuchten.
Das haben wir heute in der Philosophie.
Ja, das stimmt. Was mich fasziniert hat, ist, dass du doch schon mit 25 da schon so tief ins Wein-Thema eingestiegen bist, weil ich weiß, dass du wahnsinnig viel Ahnung hast und da musst du sehr lang dafür jetzt wahrscheinlich so viel Erfahrung haben, dass du das jetzt hast, alles, was du weißt. Aber wieso mich das fasziniert ist, weil ja doch früher so der Trend war, eher später in das Weinthema einzusteigen. Ich würde mal sagen, wenn ich so meinem Papa zuhöre, dann war Wein so 40 plus der Trend, wo man wirklich so Wein konsumiert hat, was sich ja doch jetzt ändert. Aber fasziniert mich sehr, dass er schon sehr früh.
Für damals war sicherlich im Freundeskreis, wo ich einer der Ersten.
Ja.
Und habe dann, Gott sei Dank, ein paar Freunde gefunden, die mitgemacht haben, die meine Leidenschaft geteilt haben. Und aus diesen Runden ist im Endeffekt ja dann einmal ein Club entstanden mit jetzt 50 Mitgliedern. Mhm. Da war ich sicherlich für mein Alter, sage ich mal, früh dran. Aber da wiederhole ich mich, das hat schon etwas mit dem Elternhaus zu tun.
Ja,
okay. Wie mit dem Produkt umgegangen wurde. Bei uns hat es halt daheim kein Bier gegeben. Mhm. Und Most war schon ein Thema. Aber meine Eltern sind halt relativ bald in die geliebte Wachau gefahren. Mhm. Und man ist konfrontiert. Und wenn man das Thema positiv erlebt, dass das immer mit lustig sein und Spaß verbunden war, beim Heugen zu sitzen und das berühmte Wachauer Gebäck zu essen mit dem Liebtauer und das richtige Glas Wein dazu. Man hat ja gemerkt, dass die Leute Freude dabei haben.
Ja.
Und das hat mich schon beflügelt. Ja. Und das ist halt bei mir in der Jugend schon passiert. Ne? Mhm.
Wenn ich nämlich so bei mir denke, also generell oder in der Jugend oder bei den jüngeren Weinleuten jetzt, entweder hat man sehr früh schon teilweise mit Wein zu tun oder gar nicht. Also wenn ich bei mir zum Beispiel denke, bei mir war das mit, ich habe einen Jungsommelier in der Schule gemacht, das war aber eigentlich nur Ausbildung wie der Käsekenner oder so, also da war ich jetzt noch nicht so tief drinnen, aber mit 18 hat es bei mir schon angefangen, sehr intensiv zu werden, einfach durch natürlich meinen Beruf, ne? Durchs Elternhaus eigentlich gar nichts mitgekriegt. Aber wenn ich so meine Freundesgruppe anschaue, haben die entweder gar nichts mit Wein zu tun und es wird vielleicht maximal Spritzer getrunken, also wirklich maximal das, aber eigentlich eher wegen der betörenden Wirkung und nicht wegen dem Genuss. Oder sie sind schon sehr früh wirklich so tief drinnen, was ich glaube, dass sie halt einfach die letzten Jahre halt wirklich gewandelt hat, dass man wirklich schon früh drinnen ist. Also ich war da mal bei einem Kollegen, der ist ungefähr so alt wie ich, und von dem die Eltern haben dann gesagt, sie finden das so faszinierend, dass einer, der so jung ist, so jung, bin jetzt wir morgen 25, ja. dass man schon so früh, so intensiv mit Wein zu tun haben kann, bei denen in derer Zeit war das überhaupt nicht so. Also ich finde das spannend, wie sich das ändert.
Das ändert sich, ich habe selbst zwei erwachsene Kinder mittlerweile und natürlich ist eine gewisse Affinität da zum Wein, weil sie es eben vom Vater sehen, dass mir das Produkt, dass ich es liebe einfach. Und mir geht es warum es mich fasziniert hat. Es war witzigerweise diese euphorisierende Wirkung, war tatsächlich bei mir beim Wein am Anfang nicht ausschlaggebend, sondern bei mir war es unglaublich, diese Vielfalt an Aromen.
Ja.
Wie gesagt, mein Geruchssinn ist Gott sei Dank sehr gut ausgeprägt. Ich kann aufgrund meiner Nase feststellen, ob ein Lebensmittel verdorben ist oder nicht. Das Kind kann schnell werden. Aber ich erkenne Feinheiten von Verdorbensein sozusagen. Und ich habe als Kind meine Nase so trainiert, wie vielleicht fast niemand anderer. Und ich habe halt dann beim Wein entdeckt, wow, Wahnsinn, da gibt es ein Produkt, wo so eine Vielfalt da ist. Von Jahrgang zu Jahrgang, von Land zu Land, von Rebe zu Rebe. Und diese Vielfalt hat mich in den Bann gezogen. Ja, also ich bin wirklich über meinen Geruchsfetisch, bin ich zum Weintrinker geworden. Das ist unglaublich. Ja,
ja das haben wir gelernt auch von einem Master of Wine, der hat uns erklärt, dass auch jede Person unterschiedlich viele Geruchsknospen, Geschmacksknospen hat. Und dass da, ich weiß gar nicht, wie die genau heißen, die Personen, die sehr, sehr viel haben, aber es gibt nur einen gewissen Prozentteil an Personen, die wirklich da sehr, sehr ausgereifte Knospen haben und die einfach viel genauer riechen können. Da wirst du wahrscheinlich dann reinfallen.
Ja, ich glaube schon.
Und Gerüche, das ist ja einfach was man aus der Kindheit kennt. Und wie du sagst, wenn du da sehr früh sehr viel abgespeichert hat, wie riecht der Rosmarin, wie riecht der Erdbeer, genau. Dass du es dann im Wein wiederkennst.
Du trainierst das limbische System
ja.
Und du musst immer wieder riechen, merken. Du musst immer die den Geruch sofort verknüpfen mit einem Inhalt quasi, ne? Und das lässt sich trainieren. Und wenn du eine Begabung hast, dann leichter natürlich. Mhm. Und ich muss ehrlich sagen, bei allen Blindverkostungen ist es bei mir schon so, dass ich 70-80% Sicherheit habe schon nach dem Riechen, was es ist. Mhm. Und den Rest schmecke ich nur mehr ab.
Echt?
Zur Sicherheit.
Bei mir ist es fast umgekehrt. Also ich verkoste lieber Wein, beim Schmecken, weil ich einfach so ein großer Säure, Körper, Alkohol, Tannin-Typ bin und fast auch noch mehr retronasal riech, als wie durch die Nase wirklich riech. Dadurch, dass ich so ein bisschen mit der Nasenscheidewand so ein Thema habe und das ist retronasal bei mir viel besser.
Ja, natürlich. Ja. Aber ja, es ist faszinierend und das ist schon wieder ein Punkt, wo man diskutieren kann und was Menschen zusammenführt. Und wenn wir wieder vielleicht ein wenig zurückgehen zum Thema Wein und Gesellschaft.
Ja.
Jedes Thema, das anregt zum Philosophieren und zum gemeinsamen Plaudern, ist doch positiv.
Das stimmt.
Und ich erlebe es immer wieder in meinem Stüberl oder im Verein oder auch gute Gespräche in der Winothek. Es ist zu 90% mit Freude verbunden. Es gibt beim Weintrinken fast keine negative Energie. Außer der Konsum wird zu viel.
Ja.
Das wissen wir, was dann ist. Jeder reagiert anders. Aber im Prinzip sind die Gespräche positiv.
Ja.
Eher zusammenführend und verbindend als trennend. Mhm. Das habe ich bemerkt. Mhm. Wie gesagt, noch einmal gesagt, die Dosis ist das Thema. Alles, was man überhöht und übersteigert, kippt ins Gegenteil. Aber bis zu dem Punkt ist es eher ein verbindendes Produkt. Und das hat man offensichtlich in den letzten 8000 Jahren festgestellt.
Ja. Und Gott sei Dank auch daraus gelernt und mitgenommen.
Genau. Ja,
absolut. Was mich auf jeden Fall noch interessiert ist, was du ja schon öfters jetzt angesprochen hast, den Verein, den Club. Was ich aber vorher noch anschließen würde, weil du gesagt hast, da diese positive Wirkung beim Weintrinken, da muss ich speziell nochmal sagen, wie ich das merke, bei Schaumwein, Sekt, Champagner, also das ist bei mir ein Wahnsinn. Ich habe schon immer wieder das Thema, wenn ich zum Beispiel beim Rotwein oder bei kräftiger Weißweine irgendwann denke, boah, jetzt gibt's dann so eine Kurve langsam von der Stimmung eher in eine andere Richtung. Aber speziell beim Schaumwein, da gibt's für mich auch fast keine schlechte Wirkung. Also so, ich glaube, man kann auch fast gar nicht so viel Schaumwein trinken, dass es einem schlecht geht. Was für mich, also es ist wirklich so, wie wenn du immer so ein Hochstimmungshoch hast. Das haben wir mal bei der Sektfolge besprochen mit der Huhl-Christina. Mhm. Und ich muss sagen, ich kann wirklich viel Sekt trinken. Und die Stimmung ist trotzdem immer sehr positiv. Ich weiß nicht, wie das zustande kommt.
Ich freue mich für dich, dass das geht bei dir. Das hat irgendwas mit dem Alter zu tun. Bei mir ist, ich liebe auch Schaumwein, aber bei mir ist es so, nach einer gewissen Menge ist mir die Kohlensäure unangenehm.
Ja.
Ich gebe es zu. Bei mir ist das eher ein Thema vom Magen her. Ich greife dann zum Stillwein. Mhm. Das Anregende brauche ich dann irgendwann nicht mehr, weil der Körper übersäuert. Mhm. Und das ist auch interessant, da ist jeder wieder anders und ist wieder schon wieder ein Thema, wo man plaudert, wo ich in unseren Runden, wenn ich da jetzt ein bisschen nachdenke, man plaudert ja auch über das, über die Wirkung des Weins. Der eine vertragt den Weißen besser, der andere den Roten. Bei dem einen geht Schaumwein gar nicht, weil er die Kohlensäure nicht vertragt. Der andere will nur das. Und wir sind wieder bei der Vielfalt. Und ich erlebe immer wieder, dass über das Thema Wein ein ganz guter Zugang gefunden werden kann zu dem Thema Toleranz beispielsweise. Mhm. Weil jeder hat andere Vorlieben. Und beim Wein wird das nicht in Frage gestellt. Mhm. Der eine trinkt einen Weißen, der andere einen Roten. Man sitzt am selben Tisch. Und man ist tolerant. Mhm. Also, da finden aus meiner Sicht tolerante Gespräche statt. Man lässt sich auf den anderen ein. Und auf dessen Genuss vorlieben.
Wobei es auch Thema gibt, was schon fast mittlerweile zur Religion wird. Naturwein oder konventionell.
Ja.
aber da müssen wir uns auch zusammensitzen, deswegen gibt es ja auch mittlerweile unter anderem auch den Podcast, einfach damit wir Meinungen austauschen. Und das ist ja auch mal so wichtig. Ich meine, wir können zwar nicht mit euch reden, aber wir können zumindest wir zwar oder verschiedene Meinungen da sitzen haben, damit wir uns einfach austauschen. Finde ich einfach sehr, sehr wichtig. Gell? Jetzt muss man was aber endlich von deinem Verein erzählen. Ja. Was genau?
Der Verein ist vor 11 Jahren entstanden.
Ja.
Mit 6 Leuten. Du brauchst für den Verein 6 Funktionäre. Und jetzt sind wir 50 geworden und ich habe es gesagt, schon mit großen Frauenquote, verhältnismäßig groß, was wiederum dafür spricht, dass wir vieles richtig machen, was das Gesellschaftliche betrifft. Mhm. Dass der Genuss im Vordergrund steht, das ist eine Säule bei uns, keine Frage, also das Genießen von Wein. Die zweite große Säule ist sozusagen das Wissen, das Lernen vom Produkt oder am Produkt, also dieser Bildungsauftrag quasi. Und die dritte Säule ist halt diese Geselligkeit. Mhm. Und in der Geselligkeit sind wir alle gern zu Hause, männlich, weiblich. Und es macht Spaß.
Wie kann ich mir das vorstellen? Ist das ein Raum, wo man einfach dann Wein konsumiert oder drüber redet, Vorträge gibt? Oder?
Ja, wir haben einen sehr guten Rhythmus gefunden, alle 2 Monate, damit wir das nicht ausreizen. Wir treffen uns im Vereinslokal. Da haben wir 2 verschiedene, das sind im Restaurant, wo wir dann dazu essen. Oft haben wir Vorträge aus den eigenen Reihen. Also jemand bereitet sich vor auf ein Thema. Mhm. Und sehr oft kommt der Winzer. Also das wechselt sich ab. Und das Prozedere ist immer sehr ähnlich. Also es gibt immer was als Apero. Mhm. Das ist meistens was Prickelndes. Dann kommen eben 6, 7, 8 Proben. Manches Mal sind es Flights, manches Mal sind es Soloproben. Immer kommentiert. Und es klingt immer aus in einem gemütlichen Beisammensein. Und so abends beginnt meistens um 19 Uhr und endet zwischen 23 und 0 Uhr. Mhm. Wir haben das angesetzt an einem Donnerstag. Bewusst, damit man das nicht übertreibt. Und damit die Gespräche positiv bleiben. Mhm. Und das ist auch der Fall so. Ich kann nur sagen, das, was mich sehr freut, ich bin der Obmann von dem Verein, das sind der Club Weinwölfe. Wir haben jetzt einen Aufnahmestopp, weil wir genug sind. Mhm. Aber was mich freut, ist, es ist jede Altersschicht da.
Okay.
Also es geht mit 30 los. Die ganz Jungen sind nicht dabei. Mhm. Bis 80. Und von selbstständigen Personen bis über angestellte Personen und jede Schicht und jeder Status sozusagen. Und mir war es wichtig zu sagen, beim Wein sind wir per Du, egal wer ist, wer was im Leben geschafft hat oder nicht geschafft hat, man findet sich auf einer Ebene und das ist die Ebene, die 3 Säulen, die ich gesagt habe. Und es macht unglaublich Spaß, wenn man sich auf andere Menschen einlässt, egal wo der im Leben gerade steht. Beim Wein finden wir uns wieder.
Ja.
Bei dem ein Glas, bei diesem Produkt gibt es genug zu philosophieren, dass man nicht über den seinen Job und über meinen Job reden braucht. Wir haben mit dem Wein ein verbindendes Thema. Schichtenübergreifend. Und das ist mir in meinem Verein sehr gut gelungen, möchte ich sagen. Also auf das bin ich stolz.
Man kann sich auch kennenlernen, ohne dass man jeden Tag über den Beruf reden muss oder was daheim privat passiert. Man kann auch einfach zum Abschalten einmal über ein anderes Thema, wie in dem Fall jetzt Wein ist, plaudern. Ja. Finde ich sehr spannend. Es hört sich für mich schon so an, wie wenn das so eigentlich in die Richtung wie ein Sommelierverband, weil im Endeffekt, wenn man da zusammensitzt beim Sommelier, Jahresgespräch, Jahreshauptversammlung, auch nichts anderes passiert, wie einmal ein Vortrag, ein Winzer kommt, dann gibt's Flights, dann gibt's Abendessen und dann lässt man's ausklingen. Nur halt eben auf privater Ebene halt dann und nicht als beruflicher Sommelier-Ebene. Finde ich sehr spannend. Also ich glaube, dass das ein Thema ist, was viele, glaube ich, auch nicht wissen, dass das überhaupt gibt. Also schaut euch das gerne einmal an. Vielleicht gibt's in eurer Nähe ja irgendeinen Verein oder Club. Man
kann einen Zweckverein gründen.
Ja, ja, genau.
Also, einen zweiten. Optionen gibt's genug.
Sehr gut. Ja. Na, Wein und Gesellschaft ja ein Thema. Ich sag's ja, da könnte man, Jürgen, jetzt die nächsten Tage und Wochen, Stunden da jetzt noch zusammensitzen.
Es sind Bücher geschrieben worden darüber.
Ja.
Also, es gibt Literatur. Ein sehr gutes Buch. Leider habe ich, der Willi Klinger, glaube ich, hat's verfasst. Mir fällt der Titel jetzt nicht ein. Das kannst du vielleicht nachschießen in dem Podcast. Aber da gibt es eine Lektüre, die sehr empfehlenswert. Willi Klinger, ich glaube, Wein aus Österreich heißt
es. Ich kenne es, glaube ich, ja. Das haben
so ich schon mal gehört. Ein grünes ist.
Ja, ich habe das schon mal in einem anderen
Podcast. Hervorragend, also ja. Top.
Ja.
Und was auch faszinierend ist in unserem Verein, und das ist ja auch im Geschäft so, und es gibt Neueinsteiger, die finden einmal Spaß nur an der Geselligkeit und tauchen aber dann ins Produkt ein und umgekehrt auch. Es gibt Freaks und Nerds. Ein Freund von mir, der ist einer der besten Blindtester, den ich kenne. Der kommt dadurch ein bisschen in die gesellige Runde hinein. Der beschäftigt sich mit Wein wirklich intensiv. Und einer profitiert vom anderen. Ne? Und du hast verschiedene Ebenen und du kannst in verschiedenen Ebenen eintauchen. Durch diese Vielfalt. Das macht's aus.
Jürgen, ich darf dir wieder zum Abschluss die berühmten Probeschluckfragen stellen. Wenn du ein Wein wärst, welcher Wein wärst du?
Das ist ganz leicht zu beantworten. Grüner Veltliner. Nicht nur, weil ich ihn persönlich liebe, auch mein Vater hat den geliebt. Und da sind wir wieder bei den Kindheitserlebnissen.
Ja, und wie sieht die Weinwelt in 50 Jahren aus? Vielleicht sogar zum Thema Wein und Gesellschaft, weil wir ja die Jungen angesprochen haben. Oder was glaubst du, in was für Richtung das Ganze gehen wird?
Naja, jetzt ist es ja nicht zu übersehen, dass der Trend zu leichteren Weinen geht und sogar zum entalkoholisierten Wein geht. Der Trend wird verstärkt werden, da bin ich mir ganz sicher. Auch wenn ich das nicht begrüße, aber mich fragt doch keiner in dem Fall, sondern der Markt entscheidet das. Ich glaube aber nicht, dass das ein Megatrend wird. Das ist halt auch ein Trend unter vielen. Aber wenn man 50 Jahre in die Zukunft schaut, dann lehne ich mich aus dem Fenster raus und sage, ich glaube, in jenen Ländern, wo jetzt wenig oder noch kein Wein produziert wird, die werden stark aufholen und wahrscheinlich sogar die Weinwelt dominieren. Und ich schaue da ein bisschen nach China rüber. Also ich glaube, da werden wir einiges erleben. Was da
echt,
kommt.
Ich glaub's.
Okay. Leider. Ich sage das ein bisschen mit Wehmut, ehrlich gesagt. Es wird sich auch der Weinbau in den Norden verlagern. Das hat wieder klimatische Gründe. Also ich sehe zwei Entwicklungen. Der Wein wird nördlicher und der Wein wird asiatischer.
Ich finde das China-Thema so spannend. Also da muss ich jetzt unbedingt drüber nachdenken, jetzt eine eigene Folge drüber zu machen, weil ich schon von so vielen Sommelier-Kollegen gehört habe, also ich kenne auch Personen, die für Weingut in China arbeiten. Es gibt ja das Weingut Moser in China, ja. Shangui Moser. Da habe ich so tatsächlich sogar Flaschen unten liegen davon, weil ich es unbedingt wieder mal probieren wollte, wie sich das entwickelt. Sehr viele französische Weingutsbesitzer expandieren ja teilweise und investieren in die Richtung. Aber ich habe auch von Kollegen schon gehört, dass teilweise wieder einbricht, weil es der Verkauf gerade nicht stimmt, auch in China oder von China. Man wird es sehen.
Ja, also die werden selber auf den Guster kommen.
Ja.
Und es gibt genug Chinesen. Es gibt genug Asiaten auf der Welt. Und die schaffen, Hallstatt nachzubauen. Und ich weiß nicht, was sonst schon nachgebaut haben.
Ja, jeder Schloss aus Bordeaux wahrscheinlich.
Die können auch einen schönen Bordeaux nachbauen. Ich sage das jetzt nicht, weil ich mir das wünsche, aber ich glaube, damit werden wir konfrontiert. Da wird aus dem Osten werden Überraschungen kommen.
Sehr spannend. Sehr cool. Ja, und zum Abschluss, weil ich dir schon so viele Fragen gestellt habe, wenn du noch eine Frage zum Abschluss hast, dann ist jetzt die beste Möglichkeit dafür.
Eine Frage an dich. Wie alt hast du gesagt?
Morgen 25.
Morgen 25. Ja. Ja, dann frage ich dich jetzt, welchen Wein, egal, unabhängig, was er kostet, was darf ich da morgen, wenn Geld keine Rolle spielt? Was darf ich dir morgen vorbeibringen?
Boah. Also das ist natürlich immer eine Frage, ja, von... Soll es interessant sein? Soll es einfach einmal once in a lifetime, ich will das einmal probiert haben? Oder soll es natürlich schmecken, dass ich sage, okay, da trinke ich jetzt ein ganzes Achtel davon? oder zur zweiten Flasche. Das ist natürlich ein großer Unterschied. Soll es wirklich zur zweiten Flasche sein und wir würden die Flasche wirklich austrinken, dann würde ich schon sagen, es darf gern ein richtig toller Riesling aus Deutschland sein. Ich denke da jetzt an ein Kirchenstück, GG, irgendwas Klaus-Peter Keller. Das wäre schon sehr spannend. Wenn es keine Flasche sein muss, sondern ein Schluck, dann darf es ein ganz ein besonderer Süßwein sein. Mhm. Also wenn es dann ein ganz ein cooler Jahrgang oder alter Jahrgang ist von, keine Ahnung, kann ein cooler Portwein sein, kann ein cooler Sautern sein.
Ja, schon spannend. Werden wir schauen, was morgen passiert. Ja,
genau. Ich warte morgen auf dich. Genau. Danke auf jeden Fall für die Zeit. Sehr spannendes Danke Thema. Auch. Schaut gerne auch beim Jürgen vorbei, Wein und Wachau in der Winothek. Sehr coole Sachen. Speziell Österreich fokussiert, ne, muss man sagen.
Richtig.
Und schaut rein. Und wir hören uns wieder nächste Woche mit einem neuen Thema. Und bis dahin dann. Ciao, ciao.
Ciao.